Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Hast du jemals daran gedacht, dass Sex oder bestimmte Reize dich beherrschen? Du brauchst Hilfe. Wir haben herausgefunden, dass Louis sexsüchtig ist und der macht jetzt eine Therapie.
Coole Ausrede, um rumzufügen.
So tönt der Trailer von der neuen Serie «Naked», wo ab heute auf ARD läuft. Die Schweizer Regisseurin Bettina Oberli behandelt im sechsteiligen Psychodrama ein Tabuthema. Sexsucht, eine extreme Form von Hypersexualität.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Was in der Serie als romantische Liebesgeschichte anfängt, kippt schnell, weil der Louis ist sexsüchtig. Und Marie, die ist süchtig nach dem Louis. Aus Liebe wird also ratzfatz Abhängigkeit und schnell wird klar, wie zerstörerisch Hypersexualität sein kann. Das neueste Werk von der Schweizer Regisseurin zeigt, wie nah Lust, Sucht und Scham beieinander liegen können. Aber wieso wissen wir eigentlich so wenig über Sexsucht? Wie erleben sie Betroffene? Und welche Rolle spielen dabei Orgasmen, Pornokonsum und gesellschaftliche Tabus? Mein Name ist Sina Albisetti und diese und weitere Fragen bespreche ich mit Melina Dobroka. Sie ist Sexualtherapeutin, Pädagogin und Sexologin. Herzlich willkommen im Durchblick, Frau Dobroka.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Serie «Naked» zeigt ein Paar, das in eine toxische Dynamik aus Sexsucht und Co-Abhängigkeit geraten. Wie realistisch ist die Darstellung aus Ihrer Sicht?
«Naked» ist als Serie ist sicher nicht die Norm. Ich denke, das ist eine Extremsituation, wo einfach in einer Serie so alles miteinander zusammenkommt. Es ist auf jeden Fall aber ein Einblick in so einen Verlauf. Und es zeigt aber auch trotzdem irgendwie, dass Sexualität nicht immer muss süchtig machen und auch nicht immer muss toxisch sein.
Mhm. Jetzt zeigt das deutsche Fernsehen mit dieser Serie zum ersten Mal Sexsucht so in der Öffentlichkeit. Da fehlt oft das Verständnis, warum ist es ein Tabuthema?
Also ich denke, das Thema ist sehr schambehaftet. Es hat viel Stigmatisierung, aber auch so eine Schubladisierung, wo das Thema irgendwie vorgefunden wird. Es ist sicher eine grosse Angst vor Bewertung der Betroffenen. Und ja, die Moral scheint irgendwie stärker wie die Aufklärung, was ja auch in der Sexualpädagogik ein grosses Thema ist.
Haben Sie dann auch schon sexsüchtige Patienten oder Patientinnen bei Ihnen in der Klinik gehabt?
Ja, das treffe ich immer wieder mal an. Es gibt manchmal so Phasen, wo das wiederholend in mir in der Praxis in Basel vorkommt. Es sind vor allem Männer, die ich begleite. Und das ist manchmal gar nicht so klar, um was es geht am Anfang. Und von dem her tasten wir uns dann so zusammen an das klinische Bild danach.
Vielleicht zuerst mal ganz grundsätzlich, was ist eine Sexsucht überhaupt?
Also eine Sexsucht an für sich ist eine sehr junge Diagnose vom ICD-11, wo eigentlich mehr als eine Impulskontrollstörung bekannt ist, also nicht rein jetzt auf die Sexualität abzielt, wo die sexuellen Impulse einfach nicht mehr kontrolliert werden können. Und das kann sehr einschneidend sein fürs Leben, für den Alltag, einen grossen Leidensdruck verursachen und somit auch Schuld- und Schamgefühl.
Mhm.
Und die Motivation dahinter sind eigentlich Zwänge. Es ist eine Form von Gefühlsregulation und Verdrängung.
Mhm. Was geht denn jetzt konkret im Kopf von einer sexsüchtigen Person vor? Was sind das für Dränge? Der Drang nach was?
Etwas innerlich will stillen. Und die Personen wissen manchmal gar nicht, was es ist. Es kommt so über sie daher und sie haben einfach das Gefühl, sie wollen das loswerden, die Gefühle, die sie zuerst gar nicht so benennen können und fühlen sich nachher wahnsinnig schuldig schuldig, dass sie es schon wieder gemacht haben. Sie fragen sich, bin ich normal? Und es kann natürlich dann auch zu Beziehungsproblemen führen.
Welche Rolle spielen Orgasmen bei diesen Patienten, Patientinnen?
Vielleicht ist es zuerst der Orgasmus, den man wie herbeisehnt. Aber dann, wenn der gesehen ist, dann ist er absolut nicht befriedigend, vielleicht sehr kurz. Und es kann sein, dass die Personen das dann mehrmals nacheinander wie, ja, durchführen, dass sie das Gefühl haben, sie können das Gefühl wie loswerden. Aber das passiert nicht. Und darum passiert dann eigentlich der ganze Teufelskreis.
Was sind denn jetzt typische Anzeichen von einer Sexsucht? Wie merkt man, dass man betroffen ist?
Der Kontrollverlust ist sehr gross.
Wie bei jeder Sucht, oder?
Absolut. Das hat auf jeden Lebensbereich nachher wahnsinnig viel Einfluss. Der Zwang, der so im Vordergrund steht, es geht gar nicht um die Solosexualität oder um den Orgasmus. Die negativen Gefühle, die ich schon genannt habe, mit Scham und Schuld. Die Belastung im Alltag ist gross, vor allem selber, fürs Umfeld, aber für die Beziehungen. Und so wird der Teufelskreis eigentlich immer wieder wie genährt und gefestigt auch als Muster, wo man nicht mehr daraus rauskommt.
Mhm. Wie entwickelt sich dann so eine Hypersexualität und wo ist vielleicht eben auch die Grenze zwischen einem gesunden Sexleben und einer behandlungsbedürftigen Sucht?
Also Hypersexualität, das hat ja noch nichts in dem Sinn mit Sexsucht, wenn man das so will klassifizieren, zu tun. Es ist keine pathologische Definition. Der Alltag ist eigentlich noch gut meisterbar. Es muss kein Leidensdruck vorhanden sein. Man hat vermehrt sexuelles Verlangen, ja. Aber die Häufigkeit sagt nichts darüber aus, ob es eine Sucht ist.
Mhm.
Also man kann das trotzdem noch lustvoll und genussvoll erleben. Und auch der Umgang mit dem ist ganz anders. Und wenn es dann so übergeht zu einer Sucht, dass eben, es ist Impulskontrolle, das Ganze, Störung. Man spricht auch von Compulsive Sexual Behavior Disorder, wie das genannt wird in dem ICD-11. Das ist dann so fließend. Also wenn es immer mehr Raum einnimmt und sich auch Inhalt verändern von dem, was man schaut, pornografisch. Wenn das wirklich eine Situation ist, die länger als 6 Monate anhebt, ich finde, das ist noch wichtig. Das ist bei ganz vielen so klinischen Störungsbildern wichtig, dass man, wenn man die auch diagnostisch tut, erheben, dass so eine Zeit von mehr als 6 Monaten muss wie ein Leidensdruck bestehen. Mit den verschiedenen Symptomen.
Mhm. Sie haben jetzt vorhin noch angesprochen, dass es bei Ihnen weitgehend Männer sind, die mit dieser Erkrankung zu Ihnen kommen oder um Rat suchen. Wie begründet Sie das für sich, dass Männer eher betroffen sind?
Mhm. Ich glaube, nein, ich treffe wirklich keine Frauen an. Ich glaube, der Umgang mit Pornografie, wie aber auch die Häufigkeit, ist bei Frauen sicher anders als bei Männern. Ich denke aber auch, dass die Regulation von Gefühlen einen grossen Einfluss hat, wie Frauen damit umgehen, dass das gar nicht so in der Sexualität dann irgendwie muss gelöst werden, sondern dass sie andere Mechanismen dafür haben.
Sie haben jetzt mehrfach schon über pornografische Inhalte, die dann auch konsumiert werden, angesprochen. Wie ist da der Zusammenhang mit einer Sexsucht?
Also die pornografischen Bilder sind sicher sehr im Vordergrund. Es kann auch sein, dass das nicht nur häufiger geschaut wird, sondern auch die Inhalte immer heftiger werden, bis es eigentlich sehr ausgereizt ist. Und natürlich hat der pornografische Inhalt immer auch eine Auswirkung aufs Erleben, aufs sexuelle Erleben. Also das spiegelt sich gerade wieder im Körper. Das heißt, man geht auch anders mit mehr Druck, mit mehr Geschwindigkeit, mit mehr Spannung im Körper einher, wenn man Pornografie schaut.
Mhm. Das sind so ein bisschen die psychischen Effekte, die eben intensiver Pornokonsum dann auch haben kann.
Ja, das kann natürlich dann auch bis zu einer Depression gehen. Ich denke, das darf man nicht außer Acht lassen, dass das sehr belastend ist, ja, für die Psyche.
Wie sieht denn jetzt eine therapeutische Behandlung von einer Sexsucht aus oder eben auch von einer Pornosucht aus? Was gibt es da für Ansätze?
Ich denke, Diagnostik ist sehr wichtig, dass das jemand abklärt, der sich auch damit auskennt. Ich finde wahnsinnig wichtig, dass man nicht einfach sagt, Sex weglassen und dann ist alles geregelt oder Pornografie weglassen und dann ist alles weg. Sondern, dass man, vor allem bei mir in der Praxis, ist sehr wichtig, dass man eigentlich den Schamkreislauf, der hier entsteht, kann durchbrechen, indem man sich damit auseinandersetzt. Also, das bedeutet auch, den Körperbezug zu schärfen. Ich rede auch von Erregungsquellen. Also, Pornografie ist eine Erregungsquelle, aber dass man zum Beispiel auch Fantasie wieder einsetzt und somit eigentlich die ganze Solosexualität kann erweitert werden, dass man sexuelle Lernschritte machen kann. Ich denke, das ist in einer Auseinandersetzung, in einem therapeutischen Setting sehr wichtig.
Wo können sich dann Betroffene am besten Hilfe holen?
Also ich denke, dass Sexualtherapie sicher eine gute Anlaufstelle ist und trotzdem finde ich auch eine Verhaltenstherapie oder eine Traumatherapie, auch eine Psychotherapie sehr wichtig. Das kann auch als ergänzendes Mittel angeschaut werden. Es muss nicht das eine oder das andere gemacht werden. Es kann auch wie so parallel laufen.
Zeigen die Studien ja auch, dass die junge Generation weniger Sex hat, aber eben mehr Pornos konsumiert. Wie ist da der Widerspruch oder auch der Zusammenhang?
Also ich denke, dass Pornografie überhaupt immer verfügbar ist, ist ein grosses Thema. Wenn es dann natürlich um eine Vermeidung geht, dann gibt es immer Probleme. Also wenn man mehr Solosexualität macht, weil man eigentlich keinen Sex sonst kriegt oder will, dann kann es auch zum Rückzug kommen. Ich denke, so allgemein darüber reden ist ja sehr oberflächlich. Aber so das persönliche Reden über Sexualität wird in unserer Gesellschaft ausklammert, mache ich die Erfahrung.
Sehen Sie jetzt Unterschiede im Umgang mit Sexualität zwischen den Generationen?
Ja, ich denke, dass sicher auch das darüber reden bei der jüngeren Generation sicher mehr zum Alltag gehört, aber eben nicht persönlich. Das mache ich schon auch die Erfahrung. Und dass die Digitalisierung schon einen grossen Einfluss hat, auch aufs, ja, wie man darüber redet. Und somit auch die Pornografie. Ja, es hat sicher auch einen Aspekt von, wie offen ist man dem Ganzen gegenüber. Vielleicht hat die ältere Generation, ja, auch mehr so repressive Regeln oder Grenzen oder, ja, das ganze Aufwachsen, der Erziehung spielt eine grosse Rolle. Ja.
Es ist ja auch so, dass die Jugendlichen einen offeneren Umgang auch mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen haben oder mit queeren Identitäten. Also Sexualität wird wie breiter gefasst. Erleben Sie das auch so?
Ja, ich finde schon, ja. Also es wird auch eher benannt. Ich glaube schon auch, dass ältere Generationen das leben. Und trotzdem wird es bei der jüngeren Generation wie auch mehr, ja, in Frage gestellt, so das heteronormative Beziehungsleben müssen wollen zu führen. Und das macht schon einen Unterschied. Aber sonst denke ich, ist es sicher so ein Kontinuum, wo die junge Generation mehr anerkennt wie jetzt eine ältere. Ja.
Zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Welche Trends zeichnen sich ab, wenn man über die Zukunft von der Sexualität im Allgemeinen redet? Stichwort virtuelle Sex, KI-Partner. Haben wir vielleicht in 20 Jahren nur noch Sex mit Robotern?
Das finde ich wahnsinnig spannend und irgendwie auch beängstigend, wenn ich so darüber nachdenke. Ich glaube, die Vielfalt wird sicher grösser durch das und akzeptierter. Und vielleicht, wer weiß, sind so Roboter auch mal so Lernhilfen, die wir können Punkt der Sexualität einbeziehen und was sicher auch unsere Lust und Fantasie kann beflügeln. Aber ich denke, so, die Herausforderung für uns als Gesellschaft ist sicher, dass dass er eine Ergänzung ist und bleibt und nicht ein Ersatz für etwas, das man nicht hat. Das ist etwas sehr Zentrales, finde ich. Ja.
Danke Ihnen vielmals für die Einsichten und das Gespräch, Frau Dobroka.
Vielen Dank, Sina Albisetti.
Die 6 Folgen von der Serie Naked sind übrigens ab heute in der ARD-Mediathek zu sehen und laufen am Freitag und Samstag auf ARD. Mein Name ist Sina Albisetti und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns und lasst uns 5 Sterne da. Zum Schluss übergebe ich das Wort noch am Reto Scherer, der euch einen Random Fact präsentiert. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Babys werden mit 275 bis 300 Knochen geboren. Bis zum Erwachsenenalter wachsen verschiedene aber wieder so zusammen, dass es dann am Schluss nur noch 206 sind.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.